SWR 2 Dschungel.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Naturgesetz. Eine erfahrungsgemäß sich immer wieder bestätigende, aus dem Naturgeschehen abgeleitete Regel. Das heißt, eine Aussage, die bei Vorliegen gewisser experimentell prüfbarer Bedingungen Voraussagen über das Eintreten anderer Erscheinungen gestattet. So steht es im Brockhaus. Wir haben uns daran gewöhnt, dass demnach die Welt eine Kugel ist, die sich um die Sonne dreht, haben Entfernungen und Lichtgeschwindigkeiten errechnet und dabei vergessen, dass wir es ja sind, die erfahren und wahrnehmen und rechnen. Ein blinder oder tauber Mensch etwa hat ganz andere Wahrnehmungen und Erfahrungen. Und nun erklären wir Ihnen mal die Welt nach weniger geläufigen Naturgesetzen. Die hohle Welt. Warum wir im Innern einer Christbaumkugel leben.
1869, im Alter von 30 Jahren, hatte der Homöopath und Physiker Cyrus Teed die Erkenntnis seines Lebens. Die Welt ist eine Kugel, aber wir leben nicht wie bisher gedacht auf der Außenfläche, sondern innen drin. Wir krabbeln wie Fliegen im Inneren der Erdkugel herum. Die Gravitation hält uns auch da und im hohlen Zentrum der Erde kreisen winzige Gestirne. Denn das Volumen der Erde ist gleich, aber der ganze Kosmos steckt in unserem Globus. Daraus ergeben sich viele Fragen.
Herr Kepler, wie weit ist denn der Mond entfernt von der Erde?
Im Vollkugelweltbild ist der Mond so circa 350.000 Kilometer entfernt. Im Innenweltbild, also nach meiner Ansicht nach, leben wir auf der Innenfläche einer Hohlkugelerde. Da wäre er, schätze ich mal, vielleicht so 1.000 bis 2.000 Kilometer entfernt.
Rolf Kepler, ein Nachfahre des berühmten Astronomen Johann Kepler, vertritt die Hohlwelttheorie noch heute.
Der Durchmesser der Hohlkugelerde ist der gleiche Durchmesser wie die Vollkugelerde, also 12.600 Kilometer. Von hier bis zu den Sternen, die sich im Zentrum der Erde befinden, wären das ja dann also die Hälfte, rund so 6.400 Kilometer. Die Sonne dürfte dann 2.000 bis 3.000 Kilometer Entfernung sein. Ja. Die Sonne ist im Innenweltbild ebenfalls nur ein Planet und die kreist also genauso wie die anderen Planeten um das Zentrum der Erde, also um die Fixsternkugel.
Nach der Hohlwelttheorie dreht sich über unseren Köpfen, also im Erdinneren, eine kleine schwarze Fixsternkugel. Darum kreisen Sonne, Mond und Planeten. Diese zentrale Fixsternkugel hat abertausend Poren, aus denen Licht strahlt. Das sind die Sterne. Ähnlich einer Diskokugel. Johannes Lang griff in den 20er und 30er Jahren die Idee von der hohlen Welt auf. Seine Bücher über das neue Weltbild verkauften sich hunderttausendfach. Doch seit Sputnik und Mondlandung kann diese Theorie nur noch auf wenige hundert Anhänger zählen.
Diese internationale Raumfahrtkapsel und auch die Apollo-Raketen sind ja nach ihrer Rechnung sehr viel weiter geflogen als diese 6.000 Kilometer oder auch mehr als 12.000 Kilometer.
Nee, meiner Sicht nach nicht. Die haben ja keinen Kilometerzähler an Bord und können also folglich gar nicht wissen, wie schnell sie fliegen. Die glauben alle, sie fliegen da so schnell und derweil kommen sie viel langsamer vorwärts. Wahrscheinlich verringert sich sogar vielleicht auf dem Weg zum Mond oder zum Mars die Geschwindigkeit immer mehr, weil die Gravitation sich stärker ändert. Sie müssen immer mehr Kraft aufwenden, um dahin zu fliegen. Und so wie es aussieht, werden die da immer langsamer. Und zudem ist es noch so, da fliegen sie wahrscheinlich auch noch Spiralbahnen dahin. Also das gibt es mehrere Gründe, weswegen sie glauben, sie fliegen so weit, obwohl sie gar nicht so weit fliegen.
Im Gegensatz zu allerlei anderen seltsamen Theorien hat die Hohlwelttheorie einen bedeutenden Vorteil.
Die Theorie enthält keine Irrtümer und ist auch nicht widerlegbar.
So Professor Rudolf Kippenhahn, bis 1991 Direktor des Max-Planck-Instituts für Astrophysik in Garching. Auch Rolf Kepler hat ein paar Semester Physik studiert und versucht, mögliche Einwände gegen seine Vorstellungen zu entkräften.
Der Irrtum vom Vollkugelweltbild kommt dadurch zustande, dass wir glauben, dass die Lichtgeschwindigkeit im Weltraum ebenfalls 300.000 Kilometer pro Sekunde beträgt. Das hat aber bis jetzt noch gar niemand gemessen. Ich habe schon an die Europäische Raumfahrtorganisation geschrieben und gesagt, man könnte doch da mal da oben in der internationalen Raumstation mal messen, wie groß die Lichtgeschwindigkeit ist. Die haben sich aber tierisch aufgeregt und haben gesagt, das hat man doch schon alles berechnet. Aber wie gesagt, man hat es nur berechnet und nicht gemessen.
Rolf Kepler hat recht. Nimmt man an, das Licht verteilt sich nicht gerade im Raum, sondern krümmt sich, dann würde ein Schiff am Horizont auch zuerst mit dem Segel auftauchen, wenn sich die Erde hinter dem Horizont nach oben wölbt. Aber warum kann man denn das Licht nicht einfach im Weltall vermessen und sagen, es verbreitet sich schnurgerade, Professor Kippenhahn?
Natürlich, ich kann es nicht mal hier messen. Also entweder nehme ich an, dass die festen Körper alle steif bleiben, dann kann ich das machen. Aber wie will ich eine gerade Linie, wenn nicht durch Anvisieren ausrichten? Und das heißt, ich mache es mit dem Licht. Also dem Metermaß traue ich natürlich erst recht nicht. Überlegen Sie mal, was Meterstab ist. Das ist ein Festkörper, der aus lauter Molekülen besteht, die durch elektrische Kräfte zusammengehalten werden. Den können Sie doch nicht diese Präzision zuschreiben. Deswegen kann ich auch nicht beweisen, dass das Licht geradlinig geht mit einfachen Hilfsmitteln. Messen Sie mit krummen Lichtstrahlenwinkel, dann kommt es schon wieder in die Bredouille.
Nach der Hohlwelttheorie verringert sich die Geschwindigkeit des Lichtes immer mehr, bis sie im Erdzentrum gleich Null ist. Gleichzeitig schrumpfen die Körper, je näher sie den Sternen kommen.
Der Körper wird, wenn ich ihn nach innen bewege, immer kleiner. Merkt niemand, denn die Maßstäbe, die werden genauso kleiner und die Astronauten, die am Mond gelandet sind, sind auch klein, aber das merken die nicht.
Professor Kippenhahn erklärt das nach unserer Vorstellung wie eine Socke umgedrehte Weltbild physikalisch widerspruchsfrei.
Das ist eine spezielle mathematische Transformation. Es ist die Abbildung durch reziproke Radien. Nehmen wir an, ich habe eine Kugel und ich habe einen Punkt außerhalb. Dann kann ich diesen Punkt verbinden mit dem Mittelpunkt der Kugel. Und wenn der Punkt 5 Kilometer vom Kugelmittelpunkt entfernt ist, dann setze ich den Spiegelpunkt auf diese Verbindungsgerade 1/5 Kilometer vom Mittelpunkt. Also was weit weg ist von der Kugel, ist dann nahe beim Zentrum der Kugel. Also spiegel ich den ganzen Außenraum in die Kugel rein. Was unendlich weit weg ist, ist 1 durch unendlich weit vom Zentrum entfernt dann, also ist im Zentrum 0. So kann ich das ganze Weltall ins Innere der Erdkugel rein spiegeln und auf diese Weise sagen, ich bin da immer drin. Es hat viele Konsequenzen noch, über die man sich unterhalten muss.
Wenn ich jetzt hier in diese Erde ein Loch bohre, wie tief muss ich bohren und wo komme ich denn dahin?
Ja, da kann man also nur spekulieren und man kann nur sagen, okay, also der Jules Verne, das ist ein Romanschriftsteller, der hat ja visionär vorausgesehen, dass es mal einen Mondflug gibt und der ist ja fast genauso, hat er stattgefunden. Und er hat also auch einen Roman geschrieben über das Reise in das Innere der Erde. So glaube ich, oder könnte ich mir vorstellen, dass die Erdschale vielleicht so 100 oder 150 Kilometer dick ist und dass man dann wieder in einen Bereich kommt, gemäß Jules Verne, wo man wieder leben kann.
Rolf Kepler ist mit seinem Glauben an die Hohlwelt nicht völlig allein. In der Nähe von Stuttgart hat der ehemalige Religionslehrer Helmut Diehl ebenfalls das Erbe von Johannes Lang angetreten und wirbt seit über 50 Jahren für das Innenweltbild.
Diese Kugel ist eine Hohlkugel und wir vermuten, das, was in einer Zelle ist, in einer biologischen Zelle, etwas Ähnliches im höheren Wert muss hier drin sein.
Auf den Zeichnungen von Johannes Lang sieht die Erde wirklich aus wie eine Zelle. In der Mitte entspricht der Zellkern der bestirnten Diskokugel. Darum herum, in der gallertartigen Zellmasse, tummeln sich die Planeten wie Mitochondrien und Ribosomen. Die Erdschale erinnert an die Zellwand. In Helmut Diels Bibliothek stehen Broschüren von Johannes Lang, die in Antiquariaten inzwischen über 100 Euro kosten.
Und eines Tages entdeckte ich in der U-Bahn in Berlin, ich lebte damals in Berlin, eine Reihe von Büchern, die immer in diesen Kiosken ausgestellt werden. Und da war ein Bild von diesem Weltbild. Das sollte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Ich habe das Buch noch hier. Knapsen Sie mal.
Yeah. Ja.
Das war ausgestellt hier. Und ich betrachtete das interessiert. Und das hat mich so fasziniert, weil dieses geschlossene System einer biologischen Zelle ähnlich sieht. Das hat mich sofort angesprochen und in mir wurde der Wunsch wach, das will ich genau wissen. Daraufhin habe ich den Autor des Buches ermittelt, habe den angerufen und habe den besucht. Das war dann dieser Mann, Johannes Lang. Habe mir alle Bücher, was darüber gab, gekauft. Und mir war es gerade so, als wenn ich das schon halb wüsste. Also mit anderen Worten, ich flog darauf. Und seit diesem Moment bin ich mit diesem Weltbild so verwoben, seit meinem 15. Lebensjahr. Ich bin jetzt fast 83. Das hat mich ungeheuer belebt, ungeheuer interessiert.
Helmut Diehl hat die Hohlwelttheorie sichtlich gut getan. Noch mit 80 hat er seine Terrasse eigenhändig ausgebaut, forscht im Internet und berechnet Mondbahnen, eines der schwierigsten Gebiete der Astronomie, besonders wenn man Kopernikus widerlegen und Johannes Lang beweisen will.
Ich bin ja mit ihm befreundet worden dann und das wurde mein Lehrer. Der hat mich sehr gefördert oder ich habe da sehr viel von ihm lernen dürfen. Das war ein Schriftsteller, ein Journalist, ein hochintelligenter Mann, reizende Person. Als ich ihn kennenlernte, wurde er gefördert in Frankfurt am Main von einem Buchdrucker, der einen Verlag hatte. In dessen Verlag wurden diese Bücher gebracht. Der hat den also finanziert. Für mich eine wertvolle Quelle all des Wissens, was ich haben wollte damals. Heute bin ich natürlich über das Wissen hinaus und bin einige Stufen weiter als er vielleicht.
In den 30er Jahren schrieb Lang an das SS-Referat Ahnenerbe, man möge doch bitte seine Hohlwelttheorie prüfen. Doch die Nazis hielten Lang für einen Spinner. Heinrich Himmler, dem das Referat unterstellt war, glaubte an ein anderes Weltbild. Die Welteislehre des österreichischen Ingenieurs Hans Hörbiger, Vater des Schauspielers Paul und Großvater von Christiane Hörbiger. Nach dessen Lehre ist die Welt aus Eis und Feuer entstanden. Der Mond, ein gefrorener Brocken, Hagel, kosmischer Staub und die Sonnenflecken, Einschusslöcher von Eiskometen. Himmler ließ deshalb Hagelniederschläge archivieren, in Äthiopien Sandwellen am Meeresufer zählen und berief Glazialkosmologen wie Philipp Faut an die Sternwarte am Deutschen Museum in München. Faut, ein auch heute anerkannter Mondforscher, taufte einen Krater nach Hans Hörbiger. Johannes Lang hingegen hatte kein Glück bei den Nazis.
Ich war Soldat, also ich wurde ausgebildet als Pilot, besuchte ihn während des Krieges. Da lebte er in Leipzig. Er war Produktionsleiter in einer Textilfirma, die Uniformen herstellte. Und dann, als ich ihn das zweite Mal traf, hatte er sein Auge verloren. Bei einem Bombenangriff auf Leipzig wurde er in seiner Wohnung von Splitterbomben getroffen. Und seit dieser Zeit war er etwas kränklich. Er wurde zuckerkrank und hatte seine Probleme, aber er konnte seine Arbeit weitermachen. Ich traf ihn wieder 1945, ich habe ihn gesucht nach dem Kriege, und traf ihn in Offenbach. Und da fand ich ihn in einem zerstörten Haus, wo das Dach kaputt war, mit einer Tochter und seiner Frau und hatte nichts zu essen. Ich besuchte den da und fragte ihn aus, was ich alles wissen wollte, und lieferte ihm ein bisschen Lebensmittel für die Familie. Und dann hatte er Freunde in Offenbach und kriegte dann später eine bessere Wohnung. Aber seine schöpferische Kraft, die war ab 45 nicht mehr da. Und da starb er arm. Und als ich erfuhr, dass er gestorben war, fuhr ich nach Offenbach und kam eine Stunde zu spät, sodass ich nicht einmal weiß, wo sein Grab ist. Da war ein Riesenloch ausgehoben, da wurden die armen Leute von Offenbach alle nebeneinander gestellt und wurde zugeschüttet. So endet ein Mann wie Schiller, ja, so ähnlich, oder wie Mozart.
Schon Cyrus Teed, auf den die Hohlwelttheorie zurückgeht, hatte kein ruhmreiches Ende gefunden. Er hatte eine religiöse kommunistische Gemeinde gegründet und starb an den Folgen einer Prügelei mit den Nachbarn. Seine Prophezeiung, er würde das erste Weihnachten nach seinem Tode wieder auferstehen, erfüllte sich zum Leidwesen seiner Anhänger jedoch nicht.
Wir können nicht sagen, die Welt ist so oder die Welt ist so. Wir können nur sagen, wir nehmen die Welt so wahr und so ist es. Und wenn ich nur die Wahrnehmung habe, und dann mache ich ein Bild davon. Und dieses Bild kann ich machen mit der Vollkugel und dieses Bild kann ich machen mit der Hohlkugel. Was wahr ist, können wir nicht entscheiden. Wir können nur das beschreiben, was wir wahrnehmen. Und für unser Gehirn ist die Welt mit der Vollkugel einfacher als die Welt mit der Erde als Hohlkugel. Aber was einfach ist oder was nicht einfach ist, ist meiner Meinung nach eine Frage unseres Gehirns und nichts sonst. Bewohner, die auf einem anderen Planeten aufgewachsen sind, überhaupt keinerlei Kontakt mit unserer Kultur hatten, die mögen Dinge einfach sehen, die uns kompliziert erscheinen.
Für Einstein musste jede mathematische Theorie schön ordentlich sein. Allein weil sie so umständlich ist, hat die Hohlwelttheorie keine Chance.
Fragen Sie einen Physiker und einen Hundezüchter. Was ist einfacher? Ein Schäferhund oder ein Wasserstoffatom? Wird der Physiker sagen, ganz einfach, das Wasserstoffatom ist ein einziges Atom. Der Hund besteht aus Milliarden von Molekülen, verschiedenen Arten. Der Hund ist viel komplizierter. Fragen Sie einen Hundezüchter. Der sagt, das mit dem Wasserstoffatom habe ich noch nie begriffen. Aber wenn ich meinem Hund pfeife, dann kommt er. Das ist das Einfache.
Was war vor dem Urknall? Was ist jenseits unseres Universums? Wie lautet die Weltformel? Einige Antworten auf diese Grundsatzfragen der modernen Physik erinnern auf beängstigende Weise an die Hohlwelttheorie. Unser Weltall, so lautet eine Überlegung, wäre eine von vielen Blasen in einem Überkosmos, wie in einem Topf mit kochendem Wasser. Universen entstehen, werden größer, sprudeln ein paar Billiarden Jahre und vergehen. Das größte Problem der modernen Physik hat der britische Mathematiker Julian Barber auf elegante Weise gelöst. Denn Einsteins Relativitätstheorie und die Quantentheorie von Heisenberg widersprechen sich. Julian Barber vereinigte beide zu einer allgemeinen Weltformel, nach der die Physiker seit Jahrzehnten verzweifelt suchen. Es ist eine glatte, mathematisch völlig korrekte Formel. Allerdings beruht sie auf einer kleinen, ungewohnten Annahme. Es gibt keine Zeit. Sie existiert nicht. Zeit ist eine Illusion. Wir leben in Kapseln, in denen es nur Gegenwart gibt. Gestern ist eine andere Welt als heute. Wabenförmig klebt ein Zeitkosmos neben dem anderen. Diese Vorstellung ist vielleicht noch verstörender als die von der hohlen Welt.
Wie lange haben Sie an die Hohlwelttheorie geglaubt?
Nie. Also als Schüler natürlich so ein Monat oder so was.
Die hohle Welt, warum wir im Innern einer Christbaumkugel leben, von Lorenz Schröter. Sprecher Achim Buch, Realisation Johanna Fegert, Angela Raymond und Judith Lorenz, Regie.